Diese Töne hallten am Samstag, den 1. November, durch Marburgs Straßen, dem Tag, an dem weltweit Solidarität mit Kobane und den selbstverwalteten Kantonen der Rojava geübt wurde.
Vigi, Ratmatana, Kobane!
Wir gehen heute auf die Straße, um gegen den IS zu demonstrieren und unsere Solidarität mit Kobane zu zeigen, mit der PKK, mit der YPG und der YPG. Und Leute, wir sind nicht alleine. Weltweit gehen heute Leute auf die Straße. Ich erzähle euch, wo überall Demos stattgefunden haben. Allein in Deutschland. In Bad Neuenahr, in Mannheim, in Erfurt, in Graz, in München, in Berlin, in Bielefeld, in Bremen, in Düsseldorf, in Hamburg, Hannover und Köln. In Leipzig, Regensburg, Saarbrücken, Salzburg, Frankfurt, Linz, Marburg, Nürnberg, Wien, Zürich, Freiburg und Stuttgart. Marburg ist nicht alleine, wir haben unsere Freunde und Freundinnen auf der ganzen Welt. Es gibt Demos, überall, 9-mal in Frankreich, 15 Demos in Italien, 6 Demos in Großbritannien, Demos in den Niederlanden, in Belgien, in Tschechien, 3 Demos in Spanien, in Portugal, in Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark, in Griechenland, Zypern, Argentinien, Ecuador, Honduras, Venezuela, Chile, 5 Demos in Australien, 3 Demos in Kanada, 4 Demos in den USA, 6 in Indien, in Pakistan, Afghanistan, in Südafrika und natürlich auch in Russland demonstrieren Leute heute gegen den Terror des IS und für die Freiheit Kurdistans.
In Marburg nahmen 400 Menschen an der Demonstration teil. Worum es ging, wurde vom Lautsprecherwagen aus immer wieder in folgenden kurzen Sätzen zusammengefasst.
Dass Kobane trotz der Angriffe des IS bis heute standhalten konnte, verdanken wir vor allem den mutigen Kämpferinnen und Kämpfern der YPG und YPG und der PKK, die trotz der Kriminalisierung durch die EU, die Türkei und die USA dem IS Widerstand leisten. Wir sind heute hier, weil wir anklagen, dass die türkische Regierung den IS unterstützt und gleichzeitig Kurdinnen und Kurden verfolgt, foltert und ermordet. Und wir tragen unseren Protest gegen die deutsche Regierung auf die Straße, die diese Unterdrückung mit der Hilfe des PKK-Verbots hier in Deutschland fortsetzt. Wir gehen heute gegen fundamentalistische Salafisten auf die Straße. Aber mit dem rassistischen Alltag hier in Deutschland und dem rechten Mob, der sich zuletzt in Köln zeigte, haben wir nichts zu schaffen. Wer bleiben will, soll bleiben. Freiheit für Rojava.
Den Auftakt der von zahlreichen linken Organisationen unterstützten Solidaritätsdemonstration in Marburg machte eine Rednerin der kurdischen Studierendenorganisation Jerike.
Nachdem in der Geschichte Kurdistans schon die Bevölkerung in Dalsim, Marash, Halabja, Sivas, Roboski und noch vor kurzem in Schengal massakriert wurde, stehen nun auch die Menschen im kurdischen Kanton Kobani in Rojava, Westkurdistan, Nordsyrien, einem Genozid bevor. Der sogenannte Islamische Staat, IS genannt, greift vor allem seit dem 15. September, also seit über 6 Wochen, mit schweren Waffen die Bevölkerung in Kobani an, mit dem Ziel, ihre Schreckensherrschaft noch mehr auszuweiten und die basisdemokratischen Strukturen, die dort seit 2 Jahren von den Menschen in Rojava errichtet wurden, zu zerstören. Der IS hat bereits weite Teile Iraks und Syriens unter seiner Kontrolle. Mosul, die zweitgrößte Stadt im Irak, konnte innerhalb von einem Tag vom IS eingenommen werden. Doch die YPG und die YPG, die Volksverteidigungseinheiten und die Frauenverteidigungseinheiten, konnten, wenn auch nur mit leichten Waffen, bislang den Angriffen der Terrormiliz auf Kobane standhalten. Sie leisten Widerstand, um die basisdemokratischen Strukturen jenseits von nationalistischen, sexistischen und kapitalistischen Vorstellungen, die in Kobane aufgebaut wurden, zu verteidigen. Der Kanton Kobane ist von strategischer Bedeutung für den IS. Er greift den Kanton aus dem Osten, aus dem Westen und aus dem Süden an, um die beiden anderen Kantone Afrin und Jizil, die sich neben Kobane befinden, voneinander abzukoppeln. Doch auch den nördlichen Teil versucht der IS anzugreifen, um einen weiten Teil der syrisch-türkischen Grenze unter seine Kontrolle zu bringen und Kobane völlig zu isolieren. Die demokratischen Selbstverwaltungsstrukturen, die eine Alternative für den gesamten Mittleren Osten sind und die Demokratisierung und das Zusammenleben aller ethnischen und religiösen Gruppen zum Ziel hat, stellen eine ernstzunehmende Gefahr für den Islamischen Staat und dessen Unterstützer dar. Der IS geht mit aller Brutalität gegen diejenigen vor, die sich nicht ihrer Schreckensherrschaft unterwerfen wollen. Das jüngste Beispiel der Grausamkeit des IS ist das Massaker an der jesidischen Bevölkerung im August in Schengal in Südkurdistan im Nordirak, bei denen tausende Menschen getötet und 10.000 aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Menschen wurden auf grausame Weise ermordet, gefoltert und ihres ganzen Besitzes beraubt. Frauen wurden und werden weiterhin entführt, vergewaltigt und aus Sklavenmärkten verkauft. Es gibt zahlreiche Berichte von Frauen, die von Massenvergewaltigungen betroffen waren und es immer noch sind. Bei diesen Gräueltaten wird die Terrorbande militärisch und logistisch von Saudi-Arabien, Katar und insbesondere vom türkischen Staat unter der AKP-Regierung und ihrer kurdenfeindlichen Politik unterstützt. IS-Kämpfer und tonnenweise Waffen für den IS haben über die türkische Grenze freien Zugang nach Rojava, während jede militärische und humanitäre Hilfe an die YPG und die dort lebende Bevölkerung verhindert wird. Nicht zuletzt löste das in Nordkurdistan und in der Türkei bei der kurdischen Bevölkerung und den Menschen, die sich mit der kurdischen Freiheitsbewegung solidarisieren, heftige Proteste aus. Durch die Gewalt der türkischen Sicherheitskräfte und radikaler Islamisten kamen bei den Demonstrationen bereits über 45 Menschen ums Leben. Viel zu lange hat die internationale Gemeinschaft nur zugesehen, wie die Bevölkerung in Westkurdistan angegriffen wird. Und viel zu spät kam die immer noch nicht ausreichende Hilfe aus der Luft von der US-geführten sogenannten Anti-IS-Koalition. Nach wochenlangem Druck auf die türkische Regierung hat sich die Türkei nun erstmals bereit erklärt, 150 kurdische Peschmerga-Kräfte aus der autonomen Region Kurdistan im Nordirak über türkischen Boden nach Kobane durchzulassen. Doch auch diese Hilfen wurden aus eigenen Interessen heraus und erst als Resultat von internationalem Druck geleistet. Um den IS aufzuhalten, bedarf es an mehr Hilfe für die YPG und die YPJ, was zum Beispiel die Errichtung eines Hilfskorridors von der Türkei nach Rojava voraussetzt, damit sich freiwillige Kämpferinnen und Kämpfer aus Nordkurdistan der Verteidigung der YPG oder YPJ anschließen und medizinische Hilfsgüter, Lebensmittel und militärische Hilfe nach Kobane gelangen können. Wenn Kobane heute nicht gefallen ist und wenn Kobane heute Widerstand leistet, dann haben wir das den heldenhaften Kämpferinnen und Kämpfern der YPG und der YPJ und der PKK und den im Widerstand Gefallenen zu verdanken. An dieser Stelle gedenken wir allen Märtyrern und schwören, dass wir ihren Kampf weitertragen und sie niemals in Vergessenheit geraten lassen werden. Shehid Namirin!
Shehid Namirin! Shehid Namirin! Shehid Namirin!
Der weltweite Kampf wird so lange weitergeführt, bis Kobane, Schengal, Kurdistan und der gesamte Mittlere Osten befreit sind. Hoch die internationale Solidarität!
Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!
Der nächste Redner auf der Demonstration hob heraus, dass die selbstverwaltete Rojava eine Alternative für Syrien, den Nahen und Mittleren Osten und darüber hinaus darstellen könne.
Die Idee Rojavas ist die Idee der Emanzipation, der Befreiung der Frauen, der radikalen Demokratie und des ökologischen Lebens. So kämpfen und leben Frauen gleichberechtigt, übernehmen selbstbewusst politische Ämter und lassen die alten patriarchalen Strukturen hinter sich. In den Verwaltungsstrukturen der Kantone sind sie mit einer 40-prozentigen Geschlechterquote in allen politischen Entscheidungen beteiligt und jede Leitung ist mit einer Doppelspitze besetzt. In Rojava lernen Frauen, sich selbst zu organisieren, zu verwalten und zu verteidigen. Symbol dafür sind die grün-gelben Fahnen der Frauenverteidigungseinheiten geworden, welche stolz an vorderster Front gegen den IS kämpfen. Und dieses Prinzip der Freiheit der Frau ist zur Bedingung einer freien Gesellschaft in Rojava geworden. Rojava ist ein Projekt der radikalen Demokratie und der Selbstverwaltung jenseits nationaler, ethnischer oder religiöser Grenzen, basierend auf Kommunen, Räten, gesellschaftlicher Basisorganisierung. Und so wird auch religiösen und ethnischen Minderheiten die politische Partizipation durch die geregelte Repräsentation in Gremien und der Verwaltung der freien Kantone garantiert. Rojava ist ein Projekt der wirtschaftlichen Demokratie, ausgehend von Kooperativen und Solidarität und der Berücksichtigung ökologischer Folgen. Und somit ist dieses Projekt eine Alternative zum kapitalistischen Konkurrenz und Ausbeutung, eine Alternative zum eigenen Nationalstaat, eine Alternative zu Assad und eine Alternative gegenüber großen Teilen der syrischen Opposition, welche eben nicht die Rechte von Minderheiten anerkennen will und die Selbstverwaltung der Gesellschaft als Bedrohung sieht. Aber es sind nicht nur Kurdinnen und Kurden, die Teil dieses Projektes sind. Viele unterschiedliche Menschen organisieren sich dort gleichberechtigt, denn es ist ein Projekt für den gesamten Nahen Osten. Die demokratische, autonome Verwaltung in Rojava ist somit auch Teil der Idee eines basisdemokratischen, auf Kommunen aufbauenden, zukünftigen Syriens. Und es kann ein Vorbild dieses Syriens sein. Ein Vorbild in einer Region, welche geprägt ist von Despoten, Jahrzehnten des Krieges und patriarchalen Clanstrukturen. Und eigentlich ist es schon dann dramatisch, dass wir erst mit der Belagerung und der Barbarei des IS von diesem Projekt Notiz nehmen. Doch das Projekt Rojava begann nicht erst mit den Aufständen in Syrien, nicht erst mit den Ausrufen der demokratischen Autonomie im vergangenen Winter. Das Projekt Rojava begann mit der Veränderung der kurdischen Bewegung selbst. Es begann mit der Erkenntnis, dass der Staat keine Lösung ist, sondern Teil des Problems. Es begann mit dem Wissen um den Widerspruch zwischen Staat und Demokratie, dem Widerspruch zwischen dem Streben nach politischer Macht und dem Anspruch nach Gleichheit und Freiheit. Somit ist Rojava der konkrete Ausdruck der Idee des demokratischen Konföderalismus und der demokratischen Autonomie. In Rojava spiegelt sich die Hoffnung nach einer neuen Gesellschaft auf Gleichheit und Freiheit basierend aller. Versteh mich nicht falsch, in den Flüssen Rojavas fließt nicht Milch und Honig, sondern der Dreck der Ölindustrie. Aber Rojava ist der ehrliche Versuch der Menschen, aus der erfahrenen Grausamkeit, der Vereinzelung, der Unterdrückung, der Aberkennung, Teil der Gesellschaft Syriens zu sein, etwas Neues zu schaffen. Und dieses Neue wird nicht nur an den Grenzen Rojavas gegen die Angreifer verteidigt, sondern eben auch gegen das hierarchische Denken in der eigenen Gesellschaft und in der eigenen Person. Und das ist kein einfacher Prozess. Dass ich mir manchmal selbst wünsche, dass dieser Prozess keine Widersprüche und keine Widerstände mit sich bringt, dass keine Fehler gemacht werden, dass eben doch Milch und Honig fließen, das hat mehr mit uns zu tun als mit Rojava. Es ist der Ausdruck einer verzweifelten Hoffnung, dass es doch etwas Besseres gibt und geben kann, als das Leben in den kapitalistischen Metropolen in ständiger Konkurrenz. Etwas anderes als das Leben zwischen Betonbauten, vereinzelt und perspektivlos. Halte Stand, Kobane, halte Stand, freies Kurdistan, für die Freiheit und für das Leben. Dankeschön.
In der folgenden Rede wurde die Forderung nach Aufhebung des PKK-Verbots in Deutschland und der EU begründet.
Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Nachbarinnen und Passanten, seit 21 Jahren werden Menschen, die sich in Deutschland für die kurdische Befreiungsbewegung einsetzen, vom deutschen Staat genauestens überwacht und bestraft. Kurdische Linke waren in den letzten 20 Jahren von etlichen Razzien, Verhaftungen, Veranstaltungsverboten und Abschiebungen betroffen. Grundlage für all das ist das 1993 verhängte Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Dieses Verbot gehört endlich in die Tonne. Die Bundesregierung hat die Türkei in ihrer Unterdrückungspolitik gegenüber den Kurdinnen und Kurden stets tatkräftig unterstützt. Nicht nur ideologisch, sondern ganz handfest. Deutschland ist nach den USA und China der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Und der größte Abnehmer für deutsche Waffen ist immer noch die Türkei. 14% aller deutschen Waffenexporte gehen an den türkischen Staat. Die Folge des PKK-Verbots war ein Generalverdacht gegen in Deutschland lebende Kurdinnen und Kurden. Es kam zu einer Verfolgungswelle gegen Vereine und Einzelpersonen in ganz Deutschland, oft mit ziemlich schrägen Begründungen. 1995 wurde in Bremen zum Beispiel ein Verein mit der Begründung verboten, es handle sich um eine Volkstanzgruppe zur Förderung der PKK. Gar nicht witzig finden wir, was Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und Polizei gegen kulturelle und politische Aktivitäten von Kurdinnen und Kurden an Überwachung und Repression alles auffahren. Legitimes politisches Engagement für eine Lösung des Konflikts in Kurdistan wurde und wird immer noch konsequent kriminalisiert. Verbote von Großveranstaltungen, Prügel und Gas gegen Demonstrationen, weil die falschen Parolen gerufen und die falschen Symbole gezeigt werden, Verweigerung von Einbürgerung oder Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft. In Hannover wurde am 30. Juni 1994 der junge Halim Dena von einem deutschen SEK-Beamten erschossen, nachdem er beim Plakatieren verbotener Symbole erwischt worden war. Anstatt kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten hier politisches Asyl zu gewähren, wurden sie fleißig in die Türkei abgeschoben. Dabei ist es kein Geheimnis, dass in türkischen Gefängnissen systematisch gefoltert wird. Und seit Jahren gehört die Türkei immer wieder zu den Ländern mit den meisten inhaftierten Journalistinnen und Journalisten weltweit. Immer wieder mussten die Behörden eingestehen, dass die Beweise für Gewalttaten der PKK in Deutschland äußerst dürftig waren. Trotzdem wurde auch nachdem Abdullah Öcalan mehrfach einen Gewaltverzicht in Deutschland erklärt hatte, an dem Verbot festgehalten. Als das Verbot einmal verhängt war, wurde es zum Selbstläufer mit absurden Konsequenzen. Im März 1996 zum Beispiel sollte in Dortmund eine Großdemonstration stattfinden unter dem Motto politische und demokratische Lösung in Kurdistan. Nun hatte die PKK damals in der Türkei gerade einen einseitigen Waffenstillstand verkündet. Die Demo wurde verboten, weil, Achtung, das Motto für eine politische und demokratische Lösung sich positiv auf den Waffenstillstand der PKK beziehe. Die Demo sei also wohl von der PKK gesteuert. Die PKK ist aber verboten, also ist es auch verboten, für eine friedliche Lösung der kurdischen Frage zu demonstrieren. Diese und ähnliche Ereignisse gehören zur perfiden Funktionsweise der Paragraphen 129 im deutschen Strafgesetz. Für bestimmte Straftaten gibt es ja sowieso Gesetze. Steuerhinterziehung ist verboten, Brandstiftung ist verboten, Vermummung auf Demonstrationen ist verboten und so weiter. Mit der Einstufung als kriminelle Vereinigung genügt es aber bereits, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, einer verbotenen Organisation nahezustehen, um staatlicher Repression ausgesetzt zu werden. Was genau als Anhaltspunkt gelten kann, wird dabei von Seiten der Geheimdienste mitdefiniert. Eine Praxis, die faktisch die Gewaltenteilung unterläuft. Es kommt immer wieder vor, dass es Kurdinnen und Kurden in Asyl- oder Einbürgerungsverfahren zur Last gelegt wird, dass sie an einschlägigen Demonstrationen oder anderen Veranstaltungen teilgenommen haben. Egal. Ganz egal, ob sie Straftaten begangen haben oder nicht. In der jetzigen Situation wird die Aufrechterhaltung des Verbots immer aberwitziger. Einerseits müssen alle, die sich mit der Situation in Rojava und im Nordirak befassen, zugeben, dass die PKK eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat spielt. Andererseits wird sie hierzulande immer noch mit aller Kraft behindert und verfolgt. Damit deckt die BRD auch die Politik der türkischen Regierung, die eine Selbstverteidigung der Menschen in Rojava konsequent behindert und stattdessen die IS-Milizen unterstützt. Wer die Entwicklung in Kurdistan verfolgt hat, weiß, dass es Kämpfer und Kämpferinnen der PKK und der YPG waren, die im August jesidische Zivilistinnen und Zivilisten aus dem Sinjar-Gebirge holten und sie vor einem Massenmord durch die IS-Milizen retteten. Die Bundesregierung entschloss sich daraufhin zu Waffenlieferungen an die Kurden, jedoch nicht etwa an die PKK und YPG, sondern an Peschmerga-Einheiten unter Barzani. Die Peschmerga, obwohl sie in der Nähe stationiert waren, sind aber untätig geblieben. Dafür kooperieren sie mit der Türkei. Das zeigt nochmal, dass es der Bundesregierung zuerst um ein gutes Verhältnis zur Türkei im Sinne ihrer eigenen außenpolitischen Interessen geht und nicht etwa um den Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten oder eine pragmatische Unterstützung des Widerstandes gegen den IS. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder zog jüngst öffentlich in Erwägung, die PKK im Kampf gegen den IS mit Waffen zu unterstützen. Ganz schön mutig in einem Land, in dem andere Leute schon Probleme bekommen, wenn sie in der falschen Volkstanzgruppe sind. Es wäre zwar nicht frei von Komik, wenn ausgerechnet ein Bundestagsabgeordneter der CDU wegen der Unterstützung einer verbotenen linken Vereinigung in den Knast gehen würde. Besser wäre aber, wenn ihm das erspart bliebe, weil die Rechtsgrundlage dafür entzogen wird. In diesem Sinne, weg mit dem PKK-Verbot! Freiheit für die verfolgten Kurdinnen und Kurden! Solidarität mit Rojava!
Und der letzte Redner der Demonstration meinte schließlich:
Auch die jetzige Hilfe der Anti-IS-Koalition unter der Führung der USA dient nicht, den Zweck Kobani zu verteidigen, sondern lediglich den Interessen der USA und ihrer Allianz. Die Tatsache, dass die USA ihren ersten Einsatz gegen den IS erst flog, nachdem dieser ein Ölfeld besetzt hatte, zeigt uns eindeutig, dass wir nicht auf die Hilfe heuchlerischer Regierungen und Militärs hoffen sollten. Einen dauerhaften Frieden in der Region wird es nur geben, wenn wir uns gemeinsam organisieren und den Imperialismus als gesellschaftliche Ursache der Probleme klar benennen und die Profiteure an den Kriegen anklagen. Hoch die internationale Solidarität!
Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!
Hoch die internationale Solidarität!